Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, um 16 Uhr geht's bei uns hier weiter im Programm mit der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Ja, Thema heute ist Ulm Med und dabei geht es um den Zusammenschluss von Ärzten und es geht aber im Weiteren auch um eine Applikation, die diese Gruppe oder dieser Zusammenschluss hier zur Verfügung stellt für Patienten. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen und mein Studiogast ist die Frau Dr. Gwendolin Etzroth-Walter. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir, bei uns in der Plattform.
Vielen Dank.
Bin gespannt auf das Thema. Hat ein bisschen auch was mit, ja, mit Applikation, mit Handy und mit Technik zu tun. Andererseits aber es geht um medizinische Zusammenhänge. Ich würde sagen, am Anfang machen wir immer so eine Sendung. Vielleicht stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, dass die Hörer wissen, wer Sie sind, wie Ihre Funktion ist und wie eben Ihr quasi auch Bezug zu dem heutigen Thema ist.
Mhm. Also vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich bin eine Endokrinologin, Fachärztin für Endokrinologie und innere Medizin. Das ist sozusagen ein Spezialgebiet auf die Hormone bezogen und bin aktuell Vorsitzende in der Fachärztlichen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsmedizin in Ulm und Neu-Ulm. Wir sind eben dieser Verein, der sich auch Ulmet nennt und sind ein Zusammenschluss aus vielen Facharztdisziplinen. Wir vereinen unter anderem Dermatologen, Chirurgen, Neurologen, Gynäkologen, viele Internisten bis hin zu Neurochirurgen, Orthopäden, Psychiatern, Radiologen unter einem Dach und haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur, dass wir Qualitätsmedizin abliefern, sondern dass wir auch einen Zusammenschluss haben, insofern als dass Patientendaten sehr schnell ausgetauscht werden können, dass wir natürlich auch über einen kurzen Weg uns austauschen können unter den einzelnen Disziplinen. Wir sind alles zertifizierte Praxen, das heißt, wir sind alle durch den Zertifizierungsprozess gelaufen und haben auch Qualitätszirkel, welche wir in ungefähr einmal im Monat abhalten. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt und auch für uns sehr hilfreich, da wir immer wieder auch in die anderen Nischen der Medizin reingucken können.
Seit wann gibt es dann solche Aktivität mit Vernetzung bzw. eben Ulmet? Seit wann
hat also man der Gedanke für Ulmet ist vor 15 Jahren entstanden. Das waren initial 5 Praxen, die sich einfach gesagt haben, irgendwie ist es schade, jeder arbeitet für sich. Und dann wurde aus diesen 5 Praxen relativ schnell dieser Verein und er wächst und wächst und wir sind sehr glücklich darüber und haben ein sehr harmonisches Verhältnis und haben im Endeffekt alle davon profitiert, insbesondere aber auch die Patienten.
Und das sind jetzt wirklich nur in Ulm oder auch Neu-Ulm oder Umgebung dann Praxen, die beteiligt sind? Also es gibt jetzt keine Beschränkung, die sagt, du darfst mitmachen und du darfst nicht mitmachen. Das ist jetzt im Prinzip Ulm und Umfeld, also in Ulm, um Ulm und um Ulm herum sozusagen.
Genau, richtig. Mhm. Es sind Fachärzte, ja, also das ist sozusagen die Voraussetzung und eben dieser Zertifizierungsstatus, der ebenfalls für uns sehr wichtig ist. Und es ist natürlich so, dass es Praxen gibt, die sich bewerben. Wir haben letzten Monat wieder eine Augenärztin bzw. eine augenärztliche Praxis aufnehmen können. Und das ist natürlich schön. Es ist immer eine Dynamik dahinter.
Die sagen, man muss sich dafür bewerben. Das heißt, es gibt dann von dem Verein auch entsprechende Vorgaben, welche erfüllt werden müssen, damit man eben Ulmet dann beitreten kann. Wie sind die definiert? Genau. Oder was sind dann die Mindestvoraussetzungen?
Also es muss eine Facharztdisziplin sein. Es ist wichtig, dass die Zertifizierung innerhalb der Praxis entweder fast am Ende ist oder schon beendet wurde. Was dann wichtig ist, ist, dass natürlich auch unter den Mitgliedern entschieden wird. Das heißt, es ist keine alleinige Entscheidung und kein reines Bewerbungsverfahren, sondern es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung, ob eine Praxis aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird.
Es gibt aber jetzt in Bezug auf Größe oder irgendwelche sonstigen Faktoren dort keinen Einfluss, nicht, dass man sagen kann, das sind jetzt irgendwo die Gewichtigeren, die jetzt die mehr Patienten irgendwo haben oder die anderen, die vielleicht weniger Patienten haben. Das ist alles nicht der Punkt. Es geht hauptsächlich darum, die Fachärzte müssten das sein mit... Genau. Ja, mit Referenz oder mit einer gewissen Erfahrung.
Absolut. Und wir haben also wirklich von Ein-Personen-Praxen bis sehr großen Gemeinschaftspraxen alles dabei.
Und eben alle Fachbereiche, alle Fachgebiete, so dass man letztendlich auch den kompletten, ja, wie soll man sagen, das Spektrum der Gesundheitsfragen abdecken kann. Ich
genau.
Verstehe.
Richtig, richtig.
Das heißt, die kennen sich dann untereinander alle auch sehr gut, sind vernetzt. Das heißt, daraus ergibt sich ja, wenn man das mal so vom Sachlichen durchdenkt, eigentlich dann auch, naja, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten dann, wenn jemand beim einen Spezialisten vielleicht, wie sich rausstellt, nicht richtig adressiert war, dass der sagt, geh mal zum anderen, den kennt man gut und du kriegst dann über die Vernetzung quasi oder der Kollege bekommt dann die entsprechenden Informationen schon auf einfachen Wege gleich übermittelt und damit letztendlich bekommt es der, ja, ist es im Nutzen des Patienten auch, ist es so?
Also so kann man das sehen. Es ist auch häufig so, dass man einfach kurz sich zusammenschließen kann, um zu klären, ob überhaupt dieser Weg der richtige ist. Wenn ich einen Patienten habe, der bei mir zum Beispiel falsch ist und ich gehe davon aus, dass er in einer anderen Disziplin richtiger wäre, dann kann ich den Kollegen kurz anrufen, wenn ich ihm das Problem schildere und er mir jedoch direkt sagt, nee, ich denke an das, dann kann man einfach vielleicht auch häufig mal einen Gang ersparen. Ja, und dann ist es für den Patienten natürlich etwas schneller zum Ergebnis zu kommen.
Das heißt hier, die Vernetzung wird dann, natürlich wir kommen auf die App noch zu sprechen, aber wird dann eben schon auf einer IT-technischen Vernetzung dann eben auch genutzt. Das heißt, dass man dann im Prinzip die Daten, die Informationen, die der eine gewonnen hat, die dann für den anderen von Nutzen sind, dann zum Beispiel schon auf einfachen Wege transportiert. Also es passiert nicht, was ich zum Beispiel auch schon gehört habe, es geht jetzt jemand zum einen Doktor und wird von einem zum anderen weitergeschickt, aber die Unterlagen gehen nicht mit und der muss nochmal röntgen oder nochmal Befund aufnehmen. Dieses wird vermieden, oder?
Das ist das Ziel, dieses zu vermeiden. Es ist momentan so, auch was die Datenschutzsituation angeht, dass natürlich alles nur nach Einwilligung des Patienten geht. Also das ist ganz klar, der Patient entscheidet, wo die Daten hingehen und ob er Daten weitergegeben haben möchte. In der Regel ist es auch so, dass wenn es um einen Patienten geht und wir Kontakt mit einem Kollegen aufnehmen, dass der Patient dann auch bei uns ist, wenn er gerade erreichbar ist. Denn das sind alles ganz wichtige Faktoren, die auch das Vertrauen zwischen Arzt und Patienten beeinflussen.
Gibt es jetzt in Bezug auf so eine Kooperation auch Gesetzesvorgaben? Wird es vielleicht auch gewünscht? Wird es gefördert oder wie ist denn das? Oder ist das jetzt wirklich eine Initiative, die auf, sag mal, Eigeninitiative der Ärzte, die sich zusammengeschlossen haben, zurückzuführen ist, oder?
Also es ist eine eigene Initiative. Es wird nicht unterstützt, wobei wir der Meinung sind, es wäre sehr wichtig, dass sowas besser gefördert würde. Für uns ist jetzt diese Situation, dass wir nicht gefördert werden, nicht das Ausschlaggebende. Wir sehen so viel Sinn hinter dieser Sache, dass wir einfach mit sehr viel Motivation dabei sind. Und es geht uns darum, dass wir für uns und die Patienten die schnellstmögliche Lösung finden. Das ist eigentlich der Hintergrund dahinter. Die Politik möchte gerne solche Netzwerke fördern, möchte dann jedoch, dass die Ärzte unter einem Dach sind. Das heißt, da geht es häufig darum, dass wirklich der Standort der gleiche ist. Das ist etwas, was wir auch ganz bewusst nicht möchten. Wir sind alles individuelle Praxen. Wir sind keiner anderen Praxis, auch wenn sie in Ulmetz ist, verpflichtet. Das heißt, wir sind vollkommen frei in der Entscheidung, ob wir eine Empfehlung haben oder nicht. Aber dadurch, dass wir beim Auswahlkriterium gemeinschaftlich entscheiden, ist es in der Regel so, dass wir auch gemeinsam das vertreten und uns dadurch eben auch sehr gut auch persönlich kennen können.
Hatten Sie vor irgendwie, glaube ich, was gesagt, es gibt dann auch so eine Art Austauschrunde oder so eine Art Jufix, wo man sich dann trifft und man dann auch in Bezug auf Unmed weitere Vorgehensweisen, Maßnahmen, sowas dann bespricht, also wirklich eine regelmäßige räumliche Zusammenkunft.
Also wir haben, also es kommt ein bisschen natürlich auf die Ferien drauf an, aber in der Regel einmal im Monat haben wir einen Qualitätszirkel, bei dem wir spezielle aktuelle Themen einzelner Kollegen besprechen. Es werden Vorträge dort gehalten und so wie bei jedem Verein haben wir natürlich Mitgliederversammlungen, die dann eben vor allem die organisatorischen Sachen klären.
Ja. Und dann nehme ich an, in dem Zusammenhang, also in so einer Runde, wahrscheinlich in so einem Brainstorming, ist dann mal jemand auf die Idee gekommen, das, was man jetzt hier organisatorisch begonnen hat, die Zusammenführung von Medizinern, das könnte man und sollte man vielleicht auch TV-technisch verbessern. Und dann nehme ich an, ist man auf die Idee mit der App gekommen, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Oder ist das daraus entstanden?
Ja, aus dem Streben immer doch noch mal was Besonderes zu machen und vor allem zu sehen, wie die Entwicklung ist. Und Patienten, wir sehen es in der Praxis, im Wartezimmer, es gibt keinen Patient oder kaum einen Patienten, der nicht in sein Handy starrt. Und dann dachten wir, warum nutzen wir das nicht auch sinnvoll für uns und die Patienten?
Gab es und gibt es also für andere Städte oder in Deutschland generell ähnliche Zusammenschlüsse, also vielleicht in anderen Städten oder in Landkreisen oder Bundesländern, also dass man sagt, ganz Baden-Württemberg, gibt es sowas Ähnliches oder sind Sie, was das angeht, Vorreiter und wirklich die erste Gemeinschaft, die sich so ein Verein gegründet hat und so eines Themas angenommen hat?
Also wir sind nicht die Einzigen, wir sind, denke ich, die Einzigen, von denen ich weiß, zumindest in Süddeutschland, die wirklich so ein, das auch pflegen, ja, die wirklich da sehr interaktiv sind und eben die Besonderheit, und das haben andere solche Netzwerke, dass wir nicht unter einem Dach sind, sondern dass wir sozusagen alles individuelle Praxen haben und da natürlich selbstständig tätig sind. Und sonst ist es häufig unter dem Namen MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum, bekannt. Da gibt es häufiger Zusammenschlüsse, wobei man muss natürlich sagen, da ist es selten gewährleistet, dass man so viele verschiedene Fachrichtungen dann unter einen Hut bekommt.
Aber sonst vom Konzept ist das momentan relativ einzigartig und andere Städte würden vielleicht mit Interesse schauen, wie das hier in Ulm läuft und dann, keine Ahnung, nachmachen.
Also das hoffen wir, dass wir ein gutes Vorbild sind.
Ja, und dass man auf einer größeren Ebene vielleicht noch eine Verdichtung irgendwo vornimmt, dass man irgendwo mal, also ich greife ein bisschen vor, aber wenn ich verstehe, dass die App, die geschaffen wurde, auch den Datenaustausch einer gemeinsamen, dem Patienten nützlichen Behandlung entgegenkommt, weil man eben dann die Daten vom einen zum anderen besser transferieren kann, das könnte man sich auf einer höheren Ebene dann auch vielleicht für alle Mediziner oder ganz Deutschland irgendwo vorstellen,
also
in irgendeine Richtung?
Ja, vorstellen kann man sich schon. Das große Problem ist in unserem Gesundheitssystem und vor allem, wenn es um die kassenärztlichen Vereinigungen geht, wir sind sehr aufgesplittert. Selbst in Baden-Württemberg sind wir nicht eine KV Baden-Württemberg als eine Institution, sondern es gibt darunter wieder Unterteilungen in Südschwaben, Nordschwaben, Baden, und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Prinzipiell wäre das natürlich ideal, denn die Patienten suchen sich ihren Arzt und deswegen ist es selten gewährleistet, dass sie wirklich an einem Ort alle Ärzte zur Verfügung haben, beziehungsweise von allen Ärzten vor Ort betreut werden.
Ja, und vor allem, es kann ja jemand mal vielleicht irgendwo Zeit, für eine gewisse Zeit zum Beispiel für ein Studium an einem anderen Ort tätig sein als sein Heimatort, oder er ist auf Dienstreise oder nur im Urlaub. Das sind natürlich solche Aspekte, wie ich muss mal irgendwo zum Zahnarzt oder so, durchaus immer denkbar. Und wenn natürlich dann diese Daten vielleicht mitgenommen werden und eingelesen werden könnten, hätte es der Mediziner vor Ort ja vielleicht dann ganz einfach, denn da kommt dann ja vielleicht jemand, den er nicht kennt, und viele der Informationen, die er haben sollte, wären dann nutzbar, weil nämlich via App oder via Connect dann irgendwo nutzbar.
Ja. Also das ist das Ziel der Gesundheitskarte gewesen, bislang nicht umsetzbar gewesen, und ich denke, dass wir da zumindest, was den Service angeht für die Patienten, das ist der erste Schritt jetzt gewesen mit der App, da können wir deutliche Vorteile sehen, und natürlich ist die Befundübertragung, und da ist es natürlich immer wichtig, dass der Datenschutz absolut gewährleistet ist, dass das weitergegeben werden kann an einen Kollegen, ist ideal.
Ja. Prima. Ja, ich gucke mal so gerade auf die Uhr. Ich glaube, dann machen wir es doch so. Wir haben zu Ulm Med schon ein bisschen die Einführung, denke ich, gebracht, dass wir einen kurzen Musiktitel spielen und dass wir dann uns näher mal mit der App befassen. Und ich habe was ausgesucht. Wir hören eine Musik von einer Band, die heißen Nick Cave and the Bad Seals. Und wir hören den Titel Rings of Saturn. Radio Free FM, zurück bei der Plattform mit dem Thema Ulm-Med. Und ja, willkommen zur App, die Ulm-Med hier designt und auf den Markt gebracht hat. Wir haben schon gerade ein klein bisschen davon gesprochen. Ja, im Studio bei mir Dr. Gwendolin Etzroth-Walter. Sie ist die Vorsitzende des Fachärzteverbands Ulm-Med. Und Frau Etzroth-Walter, kommen wir also auf die App ein bisschen ja, näher zur ein, oder gehen wir darauf ein. Wir haben also gelernt, die Applikation ist fürs Handy gedacht. Sie soll die Daten, die Patientendaten übermitteln. Seit wann gibt es dann die App? Wie hat das alles begonnen und wie ist denn das, ja, wie erzählen Sie einfach mal, wie es dazu gekommen ist?
Also die App gibt es seit August, ist sie im App Store beziehungsweise für Android auch ebenso zu downloaden. Es ist aus der Idee gekommen, dass wir einfach eine bessere Vernetzung mit den Patienten haben möchten, beziehungsweise wir den Patienten auch die Möglichkeit geben möchten, einfacher mit uns in Kontakt zu treten. Es ist ja manchmal sehr frustrierend, man versucht bei einem Arzt anzurufen, einen Termin zu vereinbaren oder ein Rezept nachzufordern und kommt nicht durch, dann ist man selber noch beim Arbeiten. Und das sind alles so Dinge, die wir uns überlegt hatten und die dazu geführt haben, dass wir eine App mit anstoßen wollten. Wir kennen solche Applikationen in bestimmten Fachrichtungen bereits in der Überwachung von Medikamenten. Das bedeutet, das sind Medikamente, die sehr regelmäßige Kontrollen erfordern. Und hier ist eine App bereits entwickelt worden und Patienten pflegen dort ihre Werte ein, die sie teilweise beim Hausarzt erheben lassen und dann kann die entsprechende Praxis, die für die Therapie zuständig ist, überprüfen, ob die Therapie angepasst werden muss oder nicht. Das war ursprünglich so die Idee. Für uns als Ulm-Med und dadurch, dass wir sehr viele verschiedene Fachrichtungen sind, haben wir gesagt, wir möchten das schrittweise erst installieren und der erste Schritt war eben vor allem die Vereinfachung für den Patienten. Man muss ehrlicherweise sagen, für uns ist es auch einfacher. Wir können sozusagen einfach zu Stoßzeiten das etwas abfangen. Aber es geht hauptsächlich darum, Patienten das Leben zu vereinfachen. Und somit kamen wir zur Entwicklung der App, welche sich jetzt bereits in der zweiten Version befindet. Und eine dritte Version wird Ende des Jahres herauskommen und dann werden solche Datenübertragungen besser möglich sein.
Es ist aber jetzt kein Muss, ne? Also
nein.
Also
absolut
nicht jemand, der zu einem Facharzt, der bei Ulm-Med organisiert ist, der da hinkommen möchte, muss jetzt zwingend so eine App haben, weil mein Gedanke gerade vielleicht auch ältere Menschen, die öfter zum Arzt gehen, sind ja gar nicht alle so firm oder haben vielleicht gar kein Smartphone und können das noch gar nicht in der Form so nutzen. Das heißt, das ist eigentlich ein Feature oder eine Technik, die überwiegend bei eher jüngeren Leuten dann zum Einsatz kommt, denke ich. Oder
ja, wobei ich muss sagen, es ist also das Alter würde ich jetzt gar nicht beschränken. Ich habe einen Patienten, der 80 Jahre alt ist und der liebt diese App und bestellt seine Rezepte lediglich nur noch über die App, schreibt uns Terminanfragen und möchte alles so machen. Von dem bin ich immer ein bisschen am Zweifeln, ob man ein Alter festlegen muss. Natürlich ist es so, dass jüngere Menschen etwas einfacher, glaube ich, damit umgehen und vielleicht auch leichter mal ausprobieren. Dafür ist es auch da. Man soll es ausprobieren, man soll es sich anschauen. Es gibt immer wieder, das weiß ich persönlich auch, es gibt Apps, die habe ich runtergeladen, dachte mir selber, es ist was Gutes, was Sinnvolles und es wird dann zweimal getestet und für schlecht befunden. Das sind Dinge, davor können wir uns auch nicht verwehren. Ja, wir haben den Eindruck, es wird sehr gut angenommen. Es ist, wie gesagt, sehr einfach. Es geht darum, dass wir Daten nicht erfassen, sondern das, was wir an Informationen bekommen, ist lediglich entsprechend einer E-Mail. Bereits jetzt nutzen sehr viele Patienten E-Mails, um in Kontakt mit uns zu treten. Dafür lässt die App sozusagen eine Vereinfachung zu. Das heißt, dass die Daten, die Sie übermittelt haben möchten per E-Mail, zu uns gelangen und wir nicht auf sie zurückgreifen können. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich nur etwas, wir können nur handeln, wenn sie uns einen Auftrag geben. Aber wir können natürlich mit der Zeit eine Vereinfachung machen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten das in einer App haben, dass zum Beispiel, wenn Patienten regelmäßig bestimmte Medikamente benötigen, dass diese dann wie eine Art Folgerezept wieder verschickt werden können. Das heißt, für sie ist es dann wenig Aufwand. Sie klicken auf ihr Medikament, das sie bereits vor 2 Monaten bekommen hatten und möchten das nachfordern beziehungsweise möchten ein erneutes Rezept haben. Und dann kann man über einen ganz einfachen Mechanismus das sozusagen anfordern.
Das heißt, der Gang in die Praxis würde dann erspart werden, weil im Prinzip die Daten und die auch die Rechtmäßigkeit ist bereits in der App oder ist eigentlich belegt.
Ja, wobei man muss dazu sagen, und das ist natürlich im Moment noch ein bisschen die Krux bezüglich des Abrechnungssystems, wir sind auf die Karte angewiesen. Häufig ist es so, dass Patienten anrufen, ein Rezept bestellen und kommen dann und holen das Rezept ab. Wir müssen natürlich gewährleisten, dass diese Person, die dieses Rezept bekommt, auch diese Person ist, die dieses Rezept benötigt. Das heißt, wir brauchen schon immer wieder so eine Identifikation. Natürlich ist es so, dass wir über die App eine gewisse Sicherheit haben, aber diese Sicherheit reicht uns noch nicht aus, um da ohne Patientenkontakt dieses zu machen. Wobei natürlich der Zeitaufwand deutlich geringer ist und auch die Uhrzeit, zu welcher man das machen kann, sehr flexibel ist.
Mhm. Weil Sie es angesprochen haben, da gibt es ja auch mit Sicherheit hier in Bezug auf die Daten, die da eben verarbeitet werden, sehr restriktive Vorgaben im Sinne Datenschutz. Was gibt es da an Gesetzesvorgaben, die man beachten muss, die da für ja, den Umgang mit solch sensiblen Daten gegeben sind?
Also es sind im Endeffekt einzelne Zertifikate, die vergeben werden. Das ist auch der Grund, warum momentan noch nicht die Einspeisung von Daten bezüglich Laborwerte zum Beispiel übertragen werden können. Da brauchen wir ein gewisses Zertifikat. Das ist ein CE-Zertifikat, das für Medizinprodukte vergeben wird. Und das ist von den Anforderungen sehr hoch. Das wird mit der 3. Version jetzt umgesetzt. Deshalb ist auch in der aktuellen Version diese Möglichkeit gar nicht gegeben. Das heißt, wir können momentan bestimmte sensible Daten ohnehin und möchten die auch nicht erfassen, solange nicht gewährleistet ist, dass der Schutz vorhanden ist.
Wie werden dann die Daten, gibt es dann irgendwo einen Server, der hier irgendwo gehostet wird und dort werden die Daten in der Datenbank gehalten? Also das geschieht hier am Ort oder
genau,
wie ist das dann
genau
organisiert?
Genau, das wird in einem Rechenzentrum sozusagen gemacht. Es ist so, dass ihr jeder Benutzer dieser App ein Passwort bekommt und ein Login-Name. Dieser Login-Name weiß nur der Patient und nur wenn der Patient diesen Namen an den Arzt weiterleitet, kann der Arzt versuchen, sozusagen Daten zu bekommen, aber auch dann nur, nachdem die Genehmigung nochmal durch den Patienten gegeben wird. Das heißt, der Arzt loggt sich ein, sagt, ich habe zu diesem Patienten den Wunsch, Daten zu erheben und dann wird dem Patienten auf die App gemeldet, hier ist der und der Arzt, der möchte diese und diese Daten und erst wenn der Patient das freigibt, kann ich sozusagen an diese Daten kommen.
Gibt es auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich möchte die Daten wieder zurückziehen oder die Freigabe irgendwas stornieren aus irgendwelchen Gründen, hat sich nicht bewährt oder keine Ahnung, kann irgendeinen Grund geben, die Möglichkeit besteht dann auch, dass es sagt, bitte auch diese Daten wieder entfernen, nicht, dass dann Daten kursieren, die dann der Patient auch, weil er vielleicht vorschnell oder nicht überlegt gehandelt hat, freigegeben hat, die kann er wieder dann auch zurückziehen und die werden dann auch wirklich rausgenommen, oder?
Absolut. Ja. Und selbst wenn ein Patient mir zum Beispiel die Freigabe für ein bestimmtes Dokument gegeben hat und ich dieses Dokument nochmal holen möchte, muss er es mir erneut bestätigen. Das heißt, man kann auf diese Daten nur zugreifen, wenn der Patient das weiß. Das heißt, ein Patient weiß immer, worauf welcher Arzt zurückgegriffen hat. Es kann nichts anonym sozusagen von dem Server abgerufen werden. Und die Daten können selbstverständlich vom Patienten wieder zurückgezogen werden.
Und nochmal, also wenn sich der Patient jetzt anmeldet, oder mein Gedanke ist, wenn das Handy in fremde Hände gelangen würde, es lässt einer das Handy liegen oder es wird gestohlen oder wie auch immer, der User muss sich, wenn er dann das Icon anklickt, nochmal so authentifizieren, dass auch gewährleistet ist, dass es wirklich der richtige Mann ist. Und nicht bloß wie bei anderen Applikationen, die werden geklickt, sie öffnen sich und ich habe den Zugang. Das ist nicht. Also es ist wirklich dann nochmal eine Authentifizierung erforderlich. Und was das angeht, also...
Die Daten sind auch nicht über die App direkt erreichbar. Aha. Das heißt, die Daten werden dann, wenn sie benötigt werden, nochmal zugesandt. Ja, das heißt, dass man eben nicht in der App wie einen Ordner hat, in dem man dann seine ganzen Befunde hat und die dann jederzeit anschauen kann, sondern das ist, und das ist eben auch genau das Problem des Datenschutzes, das muss gewährleistet sein, dass dies eben nicht so ist, sondern dass die nicht öffentlich verfügbar sind. Ansonsten könnte man eine App kopieren oder ich bin jetzt nicht der EDV-Experte, aber da werden die Lücken viel zu groß.
Und technisch gesehen werden auch keine Daten aufs Handy dann kopiert, sondern es findet nur werden keine Daten auf dem Handy kopiert, gespeichert oder in irgendeiner Form, die dort irgendwie falsch geraten können.
Nein.
Das passiert nicht.
Nein, die werden dort eingegeben und sind dann aber nicht direkt mehr auf der App verfügbar.
Ja. Sie haben die App jetzt erst veröffentlicht seit kurzem. Wie viele Leute nutzen die App bereits? Gibt es da schon so eine grobe Zahl von?
Ich habe die Frage befürchtet und habe dann auch gleich nachgefragt, wie viele denn momentan die App nutzen. Ich habe nur leider nicht direkt eine Antwort bekommen. Wenn ich jetzt mal von meinen Patienten ausgehe, muss ich sagen, dass ungefähr ein Zehntel meiner Patienten zumindest momentan Interesse an der App haben. Ich denke, dass sicherlich, so ist es ja üblich, deutlich mehr diese App schon runtergeladen haben. Ob sie dann regelmäßig genutzt wird, das ist eine andere Sache. Es ist sicherlich auch abhängig, so wie Sie vorhin schon angesprochen hatten, welches Kollektiv an Patienten man hat. Bei mir sind sehr viele chronisch kranke Patienten in Behandlung, sodass diese vor allem diese Information oder diese Rezeptnachbestellung sehr gut nutzen können und viele sehen es vor allem als Zeitersparnis, dies zu tun. Und natürlich sind solche Gimmicks wie ein Pillenwecker etwas, was auch gerne genutzt wird. Das heißt, Patienten geben ein, zu welchen Uhrzeiten sie welche Medikamente einnehmen müssen und bekommen dann ein Alarmsignal, dass sie doch an ihre Tablette denken sollen.
Wie haben Sie dann so die Funktionalitäten? Sie haben wahrscheinlich erst mal ein Brainstorming gemacht. Wie haben Sie dann, das, was realisiert wurde, da gibt es ja bestimmt viele, viele tolle Ideen. Und wenn ich jetzt mal gerade auf den Flyer schaue, was Sie auch schon gesagt haben, die Funktionen, die realisiert wurden, Neuigkeiten Ihrer Praxis, Terminanfrage, Sprech- und Öffnungszeiten, Folge, Rezeptbestellung, Pillenwecker, Therapiekontrolle, Seminare, persönliche Notizen, das sind so, wenn ich es richtig überschlage, acht Kernkompetenzen oder Befähigungen, die App hat. Da gibt es ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr andere. Wie kommt man dann dazu, eben genau mal diese zu definieren? Haben Sie vor sich ein Brainstorming gemacht und dann bewertet, was sind so die Themen, die so am wichtigsten sind und die dann mal umgesetzt und einfach mal losgelegt dann, oder?
Genau, wir haben im Endeffekt, es ist so, dass nicht alle Praxen alle acht Items gelistet haben. Das heißt, jede Praxis kann für sich dann auch entscheiden, was ist für meine Patienten oder für mich momentan relevant, womit möchte ich als erstes arbeiten. Gibt es sozusagen Seminare, die ich anbiete, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dort Seminare zu hinterlegen. Es gibt Praxen, die bieten sowas nicht an. Das heißt, dort kann man das auch nicht finden. Das ist natürlich einfach, weil nichts Langweiligeres, als auf einen Button zu klicken und dann kommt nichts. Deswegen ist es sehr personalisiert, auch von Praxis zu Praxis. Was uns ganz wichtig war, waren diese persönlichen Notizen. Wir kennen immer die Patienten, die kommen mit den Zettelchen und haben sich ganz viele Notizen gemacht. Womöglich ist dann der Zettel abhanden gekommen und dann ist es natürlich schön, dann habe ich das da gespeichert. Ob ich es in dieser App speichere oder in einer anderen Memo-App, das mag sein, das kann jeder handhaben, wie er möchte. Aber wir haben versucht, einfach zu überlegen, was ist für unsere Patienten relevant? Worüber berichten sie? Was ist ein Problem? Und deswegen auch dieser Pillenwecker. Wir sehen immer wieder Patienten, die uns sagen, ich vergesse immer wieder diese Tablette zu nehmen, vor allem wenn es dann bestimmte Uhrzeiten sind. Und das war zum Beispiel auch so etwas, weswegen wir gesagt haben, diesen Pillenwecker, den möchten wir da unbedingt drin haben. Er muss nicht aktiviert werden. Das heißt, ein Patient kann das selber entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Und eben auch solche Dinge wie Folgerezepte oder was gibt es Neues in der Praxis? Gibt es einen neuen Kollegen, der angefangen hat? Gibt es einen neuen Kurs, der möglich ist? Haben sich womöglich die Öffnungszeiten geändert oder wann ist Urlaub? Solche Dinge, die können dann sozusagen abgerufen werden, beziehungsweise wenn man eine bestimmte Praxis abonniert hat, also wenn man gesagt hat, das ist eine meiner Praxen, man hat ja nicht automatisch alle Praxen dann, sondern man sucht sich ganz dezidiert aus, mit welcher Praxis man sozusagen in der App arbeiten möchte. Man kann alle haben, aber man muss es nicht. In der Regel ist man ja glücklicherweise nicht in allen Praxen als Patient. Und somit kann man das individualisieren, wenn man diese Praxis dort hinterlegt hat. Dann gibt es eben solche Neuigkeiten, die kommen dann als Push-Nachrichten und dann wird man darüber informiert. Auch das kann man wiederum abstellen.
Mhm. Was mir noch gerade einfällt, wenn jetzt jemand zum Arzt vielleicht ans erste Mal hingeht, der möchte vielleicht noch wissen, wie komme ich dahin, wie sind dann zum Beispiel Anfahrwege, Parkmöglichkeiten. Mhm. Ist sowas auch im Angebot, ja, in der Funktion auch hinterlegt, Anfahrskizze oder so, die rudimentären?
Also die ist insofern hinterlegt, als dass auf der App der Link zur Praxis ist, auf der Ulmet-App und da gibt es sozusagen über Google Maps sofort die Möglichkeit, das zu sehen.
Mhm. Für alle die jetzt so mal vielleicht nebenher schon ihren App Store gucken wollen, das Ding heißt also, wie heißt das richtig?
Ulmet-Patient.
Ulmet-Patient heißt die App.
Genau. Mhm.
Die Voraussetzungen zur Installation, gibt es da irgendwo Einschränkungen ab irgendeiner bestimmten Version? Und
nur nicht, dass ich wüsste.
Ja. Mhm. Also auf allen Systemen, ohne dass ich jetzt die Marke nenne, aber es gibt ja verschiedene Betriebssysteme, richtig, dann auch für die Handys ist es auf jeden Fall breitbandig. Es sollte normalerweise, also auf dem System mit dem Apfel, sage ich mal,
genau,
als auch auf dem System
mit dem Männchen.
Genau, funktionieren. Es gibt keine Einschränkungen.
Nein.
Und es ist, wie ist es vom Speicherbedarf? Also zum Beispiel mein Smartphone leidet immer daran, dass es sagt mir zu wenig Speicher darauf und
sehr
ich
gering,
muss was herunterlöschen.
Sehr gering. Das war auch ein Kriterium, das uns sehr wichtig war. Und dadurch, dass wir keine Daten wirklich dort speichern, lediglich eventuell ein Folgerezept, ist es etwas, was wenig Datenvolumen auch benötigt, beziehungsweise wenig Speicherplatz benötigt.
Mhm. Und die Version 2, haben Sie gesagt,
ist genau gerade richtig. Drauf. Es gibt nur, also wenn man das sucht, dann ist man automatisch auf der Version 3. Die Version 2, die Version 3 wird dann per Update von der aktuellen Version erstellt.
Welche interessanten Neuerungen erwartet dann den User, wenn er die Version 3 dann drauf hat? Was kommt da?
Also da ist es eben so, dass zum Beispiel, wenn Patienten gewisse Medikamente bekommen und zum Beispiel in dreiwöchigen Abständen Blutkontrollen brauchen, kann der Arzt das dort hinterlegen. Und dann wird er erinnert, wenn er nicht sozusagen die Kontrolle hat machen können, nicht weil wir einen Patienten kontrollieren wollen, sondern weil wir sicherstellen wollen, dass die Therapie auch adäquat ist und dass wir eben auch die Dosierungen richtig festlegen können. Also das sind so diese Dinge, die dort neu sein werden. Das heißt, da geht es aber auch wiederum nur dann, wenn der Patient dieses wünscht. Und dann kann man Kontrollintervalle zum Beispiel festlegen. Der Patient hat dann auch die Möglichkeit, sich zu hinterlegen. Der Doktor hat gesagt, in einem Jahr soll ich nochmal wiederkommen. Dann kann er den Termin sozusagen sich einprogrammieren. Und dann wird er da in dem entsprechenden Intervall, das er selbst wieder festlegt, daran erinnert.
Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, gut, ich weiß, Ulmet, das ist ein Zusammenschluss von Fachärzten, aber eine Funktion, so eine Art Notruffunktion. Und zwar weiß ich, es gibt ja auch für Senioren, zum Beispiel, die dann irgendwie so ein Knöpfchen umhängen haben, wo man drücken kann und es löst dann irgendwo einen Alarm irgendwo aus. Und ich meine auch, dass für Uhren irgendwie schon so eine Funktion gibt, wo man dann im Notfall, angenommen, jemand hatte zum Beispiel akut irgendwo Herzprobleme und bräuchte Hilfe, wo man im Prinzip nur drücken muss, könnte man doch jetzt sicherlich auch bei so einer App irgendwo so eine Funktion integrieren, auch wenn das vielleicht jetzt nicht ein Facharzt trifft, aber dass er so eine Art Notruf oder irgendwie Hilfefunktion irgendwie dann drin hat, die dann zum Beispiel automatisch quasi an die 112 oder so irgendwo oder 0110 dann halt irgendwo weiterleitet. Ist sowas auch irgendwie angedacht?
War bislang nicht angedacht, aber hört sich sehr interessant an. Also das ist sicherlich etwas, was man sich überlegen kann. Muss man schauen, inwieweit das umsetzbar ist. Aber das ist sicherlich eine sehr interessante Idee.
Weil im Notfall zählt jede Sekunde und ich meine, wenn man ein Smart Home dabei hat und ich denke nur gerade...
Wobei ich mir die Frage stelle, ob es dann nicht einfach einfacher ist, sozusagen einen Knopf zu haben, auf dem man, wenn man, bevor man eine App öffnen muss und dann sozusagen dort. Mhm. Ja, aber also prinzipiell hört sich das sehr interessant an. Mhm.
Ja, ich würde sagen, wir haben schon wieder 18 Minuten gesprochen, sehe ich gerade. Dann ist mal wieder Zeit für die Musik. Ich habe was ausgesucht, beziehungsweise eine CD legen. Wallace Bird heißt die Interpretin und der Titel heißt Control. Ja, spielen wir Control, Wallace Bird. Radio Free FM, hier ist die Plattform. Zurück mit dem Thema Ulmed und ja, der Ulmed Handy App, die wir gerade schon detailliert besprochen haben. Und jetzt ist es so, also genau, vielleicht nochmal, unser Studiogast ist also die Frau Dr. Gwendolin Etzruth-Walter. Ja, jetzt haben wir schon, also wie gesagt, über die App gesprochen, haben über Ulm Med gesprochen. Was wir jetzt noch nicht verraten haben, ist, dass es nämlich hier in Ulm am 29. Oktober einen großen Ulmer oder Ulm Med Gesundheitstag gibt. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir doch darüber ein klein bisschen.
Sehr gerne. Wir haben dieses Jahr am nächsten Samstag, also jetzt kommenden Samstag, ist der 12. Ulmed Gesundheitstag. Das ist eine Veranstaltung, die wir vor allem für Patienten machen. Das heißt, es werden unterschiedliche Vorträge gehalten von Ulmed-Mitgliedern. Es gibt die Möglichkeit, die Praxen, ein Teil der Praxen, es sind nicht alle Praxen anwesend, aber ein Teil der Praxen auch kennenzulernen. Das heißt, sie sind vor Ort, sie können unterschiedliche Leistungen dort sozusagen in Anspruch nehmen. Wir haben die Möglichkeit, dass man Blutzucker messen lassen kann, dass Ernährungsempfehlungen gegeben werden können, dass Informationen über Rheuma zum Beispiel abgerufen werden können, über Osteoporose, über Schmerzen, über neurologische Erkrankungen. Das heißt, es ist sehr vielfältig und man hat die Möglichkeit, diese einzelnen Fachdisziplinen, welche in Ulmed hinterlegt sind bzw. angesiedelt sind, kennenzulernen. Und dieses Jahr ist es bereits der 12. Ulmed-Gesundheitstag, der wieder im Ulmer Stadthaus stattfindet.
Ja, der findet statt von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, lese ich
genau,
hier gerade.
Richtig. Und das Vortragsprogramm ist ebenfalls von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr und dann ist eine kleine Pause und geht dann um 11.15 Uhr weiter bis 12.30 Uhr und während der Vorträge, aber auch vor und im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, sowohl die Referenten kennenzulernen beziehungsweise eben sich auf der Ausstellung umzugucken und Informationen zu bekommen.
Und ich sehe, die Moderation, die machen Sie. Das heißt, genau, man kann Sie auch vor Ort treffen und gegebenenfalls auch zu Ulmed und natürlich zur Handy-App noch weiter befragen.
Genau, ganz richtig. Ich bin auch da. Ich werde selbst auch einen Vortrag halten und ein Kollege, der Herr Dr. Lang, wird auch einen Vortrag über die App halten und wird nochmal erklären, wie das auch funktioniert mit dem Backend, damit man sicher sein kann, dass die Daten sozusagen nicht an Dritte weitergegeben werden können.
Weil ich glaube auch, das ist ein Punkt, wo viele fragen werden, ja, geht da nicht was mit den Daten schief, man hört so viel heute das mit Hackern und mit allem, das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, wo man dann einfach doch was dazu sagen sollte, weil mir geht es ja auch so, man hört so viel eben, dass Daten in schiefe Bahnen geraten, wo die Leute dann eben dann sicherlich die Frage haben, sind meine Daten auch wirklich sicher?
Absolut, und das ist ein ganz großer Teil, deswegen haben wir auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir unter diesem Aspekt auch während des Gesundheitstages da einen Vortrag hören wollen bzw. einen anbieten wollen, um die Sicherheit zu haben. Aber wie gesagt, man kann die App auch ohne dass Daten weitergegeben werden, überhaupt sogar nutzen. Wie gesagt, Teile davon, aber es ist nicht notwendig, Daten weiterzugeben.
Wollen wir ein klein bisschen auf das Programm, also vielleicht dazu, die ist um 11.15 Uhr oder der Vortrag von dem Dr. Lang ist um 11.15 Uhr, den wir gerade ansprechen. Genau. 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr steht hier oder ist das, gehen da welche parallel oder ist der nur wirklich 15
Nein,
Minuten?
Nein, das sind 15 Minuten, die Referenten sind hinterher greifbar. Wir wollten einfach ein großes Spektrum haben, dass man die unterschiedlichen Disziplinen sehen kann, dass man vielleicht auch die unterschiedlichen Ärzte mal kurz kennenlernen kann. Es ist auch so, dass Fragen hinterher beantwortet werden. Das heißt, wenn es gezielt Fragen gibt, dann werden die anschließend angeschaut. dann den Vortrag außerhalb des Vortragssaals beantwortet.
Möchten Sie kurz zu den einzelnen Veranstaltungen, also Titeln, was es geht, irgendwie einfach stichwortartig oder einfach kurz sagen, was denn geboten ist?
Sehr gerne. Also wir haben wieder ein großes Potpourri. Das heißt, wir haben uns nicht festgelegt auf ein großes Thema, sondern es sind unterschiedliche Themen, welche wir abhandeln. Es sind meistens Themen, die doch viele Menschen betreffen. Da gehören zum Beispiel Therapien bei Arthrose und Fersensporn dazu, dass hier eine Bestrahlungstherapie zur Schmerzlinderung möglich ist. Da wird die Frau Dr. Bottke einen Vortrag darüber halten. Dann gibt es viele Menschen, die betroffen sind bezüglich Krampfadern oder Hämorrhoiden. Hier gibt es neue schonende Methoden, zum Beispiel mit Radiowellentherapie. Hier wird Herr Dr. Grenzner einen Vortrag darüber halten. Und etwas, was natürlich auch immer wieder in den Vordergrund kommt und wovor man Sorge hat, das sind Krebserkrankungen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich einen Vortrag von Frau Dr. Nüssli-Kügele anzuhören über neue Methoden zur Abklärung bei Prostatakrebs. Das heißt, hier haben wir Möglichkeiten mit neuen Methoden, auch nicht invasiv, das bedeutet ohne Schmerzen, eine Abklärung durchzuführen. Und dies wird vorgestellt. Dann ist natürlich ein häufiges Problem die Osteoporose. Wir wissen, dass sehr viele Menschen betroffen sind. Sehr viele Menschen wissen nicht davon. Viele Menschen werden nicht behandelt oder werden zu spät behandelt. Hier wird Herr Dr. Spieß einen Vortrag über Osteoporose und vor allem die Situation in Deutschland halten, damit nochmal klar ist, dass man daran denken muss und dass man vor allem eben auch rechtzeitig reagieren sollte. Ein Thema, das vor allem an Schwangere beziehungsweise an Personen gerichtet ist, die Menschen kennen mit Rheumaerkrankungen beziehungsweise junge Frauen kennen mit Rheumaerkrankungen. Wie geht man mit dieser Erkrankung in der Schwangerschaft um? Das ist eine sehr große Sorge, die viele Patientinnen haben. Kann ich mit dieser Erkrankung und mit diesen Therapien überhaupt Kinder bekommen? Wie verhält sich die Schwangerschaft? Worauf muss man achten? Hier wird Frau Dr. Rinaldi als Rheumatologin einen Vortrag darüber halten. Und dann ist es ein Thema noch, das doch einige betrifft. Manche haben ein Problem damit, andere merken es gar nicht so sehr. Das Thema Schwitzen ist etwas, was in allen Altersklassen ein Thema sein kann. Ich kenne viele Jugendliche, die ein großes Problem damit haben. Es gibt Erwachsene, die vielleicht auch nur situativ ein Problem damit haben. Da wird eine Dermatologin, die Frau Dr. Steinert, einen Vortrag darüber halten, was es für Möglichkeiten gibt, die teilweise auch über naturheilkundliche Methoden die Möglichkeit geben, das Schwitzen zu verbessern. Ähnlich gelagert ist die Akne-Therapie, soll vor allem eher die jüngeren Jugendlichen beziehungsweise natürlich auch Erwachsene, die darunter leiden, ansprechen. Frau Dr. Gottlöber wird über die modernen Therapien bei Akne berichten und aufzeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und schlussendlich werde ich noch einen Vortrag halten bezüglich Hormonveränderungen als Langzeitfolge nach Krebserkrankungen im Kindes- oder Jugendalter. Hier wird leider zu wenig Wert oder wird zu wenig Acht gegeben. Es ist so, dass man natürlich bei Kindern und Jugendlichen unheimlich glücklich ist, wenn die Krebserkrankung behandelt wurde, besiegt wurde. Aber es gibt natürlich Probleme, die im weiteren Leben auftreten können. Und da bin ich mit meiner Fachrichtung diejenige, die glücklicherweise sehr viel wieder korrigieren kann und wir durch unsere Behandlungen die Möglichkeit haben, dass diese dann jungen Erwachsenen oder Erwachsenen normal durch das restliche Leben gehen.
Also ein ganzes breites Angebot an Vorträgen, die an dem Samstag, 29. Oktober, ich sag's nochmal, von 9:30 bis 13 Uhr im Ulmer Stadthaus dann präsentiert werden. Und das sind also alles beteiligte Praxen und Ärzte, die bei Ulm-Med dabei sind, ne?
Genau, ja. Richtig.
Wir haben es vorher, glaube ich, schon mal gesagt, aber einfach nochmal, also insgesamt sind Ulm-Med 29 Praxen an derzeit 34 Standorten, haben wir hier auf den Unterlagen.
Genau, richtig, richtig. Wobei, wir sind jetzt seit diesem Monat 30 Praxen 30? An 35 Standorten.
Oh ja.
Genau, also wir sind noch etwas gewachsen.
Ja. Die Information zu Ulm-Med zum einen, zum anderen aber auch zu dem Gesundheitstag findet man bestimmt irgendwo online, auch im Internet.
Genau.
Kann Sie da eine URL, die wir nochmal durchsagen sollten?
Also das ist www.ulmed.de. Und dort finden Sie alles, auch zur App, aber auch zum Gesundheitstag, welche Vorträge vorhanden sind, die Pressemitteilungen. Also da finden Sie im Endeffekt auch die Rückschau der anderen Gesundheitstage. Das heißt, die Gesundheitstage der letzten Jahre sind dort auch nochmal hinterlegt. Nicht im Ganzen, aber zumindest stichpunktartig, damit man sich einen Eindruck davon machen kann, was Sie auch erwartet.
Ja, inzwischen, ich habe hier auch nochmal gerade Notizen durchgeschaut, sind mir auch noch ein paar Punkte zur App eingefallen. So ein Punkt, der mich interessieren würde, wie aufwendig oder wie zeitaufwendig war denn jetzt eigentlich die Arbeit an so einer App? Ich meine, man muss ja doch einiges, Sie haben vorgesagt, ein Brainstorming machen, muss eine Bewertung durchführen, was mache ich zunächst, was mache ich? Wir haben 8 Funktionen, haben wir rausgegriffen und auch beschrieben, wie lange hat denn das eigentlich so gedauert? Also bis vom Anfang bis zur Umsetzung, wie viel Zeit haben Sie denn da benötigt und wie viele Leute waren denn da eigentlich involviert? Wie muss man sich den Aufwand da vorstellen?
Involviert war eigentlich ganz Ulmett. Also jedes Mitglied war mit involviert. Es ist so wie immer, es gibt welche, die mehr da teilnehmen und weniger. Es kamen viele, viele Bedenken vor allem immer. Also das war eigentlich das Aufreibendste. Wir mussten eigentlich standhalten und es wirklich machen, denn viele hatten eben große Bedenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, ob es überhaupt notwendig ist. Und mittlerweile sind wir sehr stolz. Es hat insgesamt mit Sicherheit 1,5 Jahre gedauert. Ja, wir hatten natürlich Unterstützung von Fachleuten, denn wir sind alles Mediziner. Wir wissen nicht, wie man so etwas programmiert. Das heißt, wir mussten natürlich uns auch auf neue Ideen einlassen. Wir haben neue Wörter gelernt. Wir haben eine ganze neue Nomenklatur beherrschen müssen, beziehungsweise, ob wir sie beherrschen, das möchte so eine Sache sein. Aber es war für uns auch unheimlich spannend und jeder von uns hat viel dazugelernt. Und es gab nichts Schöneres, als an dem Tag, an dem die App sozusagen online war, hat also bis auf ein Mitglied von Ulmett alle innerhalb von einer Stunde die App runtergeladen, weil wir sehen wollten, wie es denn jetzt wirklich aussieht.
Bei so einer App, da muss man ja auch letztendlich irgendeinen Programmierer bezahlen. Ist das dann sehr, sehr teuer oder wie ist das? Oder ist das heute im überschaubaren Bereich?
Also ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Ich fand es schon sehr teuer, beziehungsweise es ist natürlich sehr aufwendig. Und wenn man den Aufwand sieht, der dafür notwendig ist, dann muss man natürlich auch ein entsprechendes Geld dafür zahlen. Und das ist etwas, was wir auch als Ulmett sozusagen finanziert haben, ohne irgendwelche Sponsoren oder anderes. Sondern das war uns ein Anliegen und das war auch der Grund, warum wir als Praxen sozusagen gemeinschaftlich diese App haben produzieren lassen.
Mhm. Aber Sie haben sich dann aufgeteilt. Das heißt, jeder hat irgendwo seinen Beitrag finanziell geleistet. Das heißt, wenn jeder ein bisschen was beisteuert, bei dann jetzt 30 oder bis dahin 29 Praxen, ist das wahrscheinlich auch eher finanzierbar, als wenn einer die Kosten gesamt zu tragen hätte. Also,
absolut, absolut. Ja. Deswegen war es auch so wichtig, dass wirklich alle Mitglieder mit involviert sind. Ja, dass man einfach auch da eine faire Verteilung hat und dass jeder auch seine Bedenken bzw. Wünsche äußern kann. Mhm. Und das läuft immer noch so.
Ja. Und es gab ja da auch keine Referenz, wo man gesagt hätte, genau so wie die und die App. Das ist ja wirklich ein Neuland, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also es gibt natürlich medizinische Apps, die vorhanden sind und natürlich klickert man sich da überall durch und überlegt sich, oh, was gefällt mir, was würden wir denn gerne haben. Aber an sich das Konzept so ähnlich gab es eben für die Neurologen, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Und an dem haben wir uns etwas entlang gehangelt, aber haben eben geschaut, was für uns insgesamt noch wichtig wäre, beziehungsweise was für unsere Patienten hoffentlich interessant ist.
Ja. Wie sehen Sie die Zukunft? Also Sie haben wahrscheinlich dann, wir haben gerade eine Idee, die ich noch eingebracht habe, diskutiert. Sehen Sie da auch noch spannende Weiterentwicklungschancen, Potenzial? Und wo,
absolut, absolut.
Wo soll sich das hinentwickeln?
Was mir unheimlich am Herzen liegt, ist natürlich auch die Dokumentation von Blutzuckerwerten zum Beispiel, dass wir mittlerweile mit den neuen Techniken, es gibt die Möglichkeit, Gewebszuckermessungen durchzuführen über bestimmte Sensoren. Die werden teilweise auch schon von Handys gesteuert. Das sind natürlich Informationen, die auch interessant sind, an den Arzt weiterzugeben. Das wäre zum Beispiel so etwas, was ich mir gut vorstellen könnte, dass beim Arzt oder in der Praxis eben ein Alarm kommt, der sagt, oh, der Patient hat sehr schwankende Blutzuckerwerte zum Beispiel. da müssen wir uns drum kümmern, bevor womöglich der Patient es gemerkt hat, können wir sozusagen vielleicht auch schon handeln.
Proaktiv das sind, sozusagen.
Das sind Dinge, die ich unheimlich spannend finde und die Entwicklung geht so schnell, dass ich immer schon Sorge habe, wenn ich mir das überlege, dass es das schon gibt. Aber das ist natürlich etwas, was man in viele, viele Versionen oder in viele Richtungen weiter ausdehnen kann.
Mhm. Wahrscheinlich wird dann auch, ja, Sie warten wahrscheinlich jetzt auch auf Kundenfeedback oder auf Patientenfeedback.
Absolut.
Und daraus ergeben sich dann wahrscheinlich auch neue Anregungen oder eben.
Absolut. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Auch wir hatten vorhin angesprochen, dass es überall zu downloaden ist, egal welche Applikationsform sozusagen. Und wenn es da Probleme gibt, sind wir natürlich unheimlich darauf angewiesen, dass wir auch dieses Feedback bekommen. Also wenn es ein Problem gibt mit der App, bitte, bitte uns Bescheid geben. Nur so können wir besser werden.
Mhm. Prima. Ja, ansonsten, welche Herausforderungen irgendwo gab es dann bei der App? Gab es irgendwie jetzt Schwierigkeiten, die irgendwo markant waren? Oder
das waren eher Kleinigkeiten.
Ja,
also das sind Dinge wie, dass je nachdem, welches Betriebssystem das Handy hat, die Farben unterschiedlich waren und solche Sachen oder die Logos nicht richtig darzustellen waren. Das sind Kleinigkeiten, die es einfach überall gibt. Aber ansonsten muss ich sagen, lief das wirklich sehr, sehr gut.
Mhm. Wäre auch dran gedacht, mal so eine Funktion irgendwie auf PC-Basis zu übertragen. Ich meine, irgendwo als Funktionalität. Ich meine, das eine ist eine App, die auf dem Handy läuft, aber letztendlich ist es eine Applikation, die irgendwo ein Coding hat, die wahrscheinlich auch über auf dem PC abrufbar wäre. Also ich denke zum Beispiel an die Leute jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Smartphone, mit Handy und allem so fix, sondern die lieber vielleicht noch eine Maus klicken und in Ruhe zu Hause irgendwo arbeiten. Ist so,
ja,
sowas
also die
auch?
App kann man auch runterladen, also auf verschiedene PC-Versionen,
genau.
Das geht.
Mhm.
Auch auf alle Tablets ist sie downzuladen. Also man kann auch mit der Maus am PC das im Endeffekt machen.
Mhm. Prima.
Genau.
Ja. Ja, es fehlt nur noch die Funktionalität, dass man hier auch unser Interview. Das heißt, das kann man natürlich über die Funktion auf der Webseite von FreeFM nachhören, aber dass man sowas dann auch noch integriert. Nein, es wird auch hier im Radio an einer App gearbeitet, was mir gerade so da im Hintergrund irgendwo ist. Ja, wir haben noch etwa 2 Minuten. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Gibt es noch etwas, was Sie gerne berichten möchten, sagen möchten, was Ihnen noch am Herzen liegt? Also wir haben, ja, wie gesagt, jetzt haben wir etwa 1 Minute 40. Also Sie haben noch 1 Minute 40, wenn Ihnen was wichtig
ich
ist,
habe
das
eine
zu berichten.
Minute 40.
So ungefähr.
Ja, also, wie gesagt, wir sind alle sehr engagiert und freuen uns vor allem auf Feedback. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn wir Sie am Gesundheitstag begrüßen könnten. Wie gesagt, jetzt am Samstag im Ulmer Stadthaus, der Ulmed Gesundheitstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Die App heißt Ulmed Patient, ist im App Store und im Android Store zu bekommen. Sollten Probleme dort je auftreten, bitte uns Bescheid sagen. Datenschutz ist gewährleistet. Alle Daten, die Sie sozusagen weitergeben können, können nur nach Ihrer Identifizierung beziehungsweise ihrer Zusage weitergegeben werden. Und die Features wie zum Beispiel ein Pillenwecker oder eine Erinnerung an Termine oder die Möglichkeit, Folgerezepte auch abends auf der Couch anzufordern, die sind jetzt für Sie auch vorhanden.
Ja, super. Dann haben wir es in, ja, nochmal kurz alles zusammengefasst, was wir so erfahren haben. Ja, wir haben jetzt von jetzt an noch 1 Minute. Das heißt, ich glaube, wir haben alles Wesentliche gesagt. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Dann war das die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Ulmed, der Handy, ja, Applikation. Mein Studiogast war, Sie dürfen es sehen,
Dr. Edsruth Walter.
Mein Name ist Michael Trost. Das war die Plattform dann heute Nachmittag. Dann bleibt mir nur euch noch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Bleibt dran bei Radio Free FM. Wir hören uns wieder. Ich bin morgen wieder da in der Plattform. Da geht es nämlich um den IT-Kongress. Also wieder einschalten. Morgen an der gleichen Stelle. Selbe Welle. Das war's für heute. Und wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.